Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Profiling. Weiß vielleicht jetzt nicht jede und jeder sofort, was gemeint ist. Deshalb vorab ein paar kurze Hinweise. Im Allgemeinen bezeichnet man als Profiling etwas, was wir aus verschiedenen Bereichen kennen, nämlich Menschen zu kategorisieren. Das machen zum Beispiel Versicherungen oder Unternehmen. Oder auch im Internet erleben wir das, wenn uns nämlich Werbung vorgeschlagen wird, weil wir in eine bestimmte Kategorie eingeteilt werden. Es gibt das kriminaltechnische Profiling, das sich davon unterscheidet. Da ist es so, dass es ein vorhandenes Profil gibt und das wird dann auf den Einzelfall angewendet. Also man weiß was über bestimmte Merkmale, Kleidungsstil, Verhalten oder ähnliches. Und das bildet dann die Grundlage für spezifische polizeiliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Kontrolle oder Zutrittsverweigerung.
Und heute beschäftigen wir uns mit dem Racial Profiling, also mit dem rassistischen Profiling. Und das meint, dass es eine Verdachtsschöpfung, Kontrolle gibt, die sich, und so definieren es Nimtz und Singelstein, die sich an äußeren Merkmalen orientiert, die als abweichend von einer weißen Norm gelesen wird.
Und dieses Weiß, das will ich vielleicht noch kurz erklären, das hat jetzt nicht etwas mit einer Farbe zu tun. Also das ist was, was man in der Rassismusforschung ganz grundlegend sieht. Das heißt also nicht eine bestimmte Hautfarbe, denn Hautfarbe ist ja auch nicht weiß, genauso wenig wie Hautfarbe schwarz ist, sondern es ist die Positionierung von Menschen als zugehörig. Sie werden gelesen, als würden sie in Deutschland dazugehören.
Racial Profiling meint insofern Maßnahmen, die nicht auf einen konkreten Verdacht basieren, sondern, und hier Zitat Thompson, allein aufgrund von äußeren, rassifizierten oder ethnisierten Merkmalen, insbesondere Hautfarbe oder vermutete Religionszugehörigkeit. Zitat Ende. Insofern ist es nicht nur Hautfarbe, sondern es können auch weitere Merkmale sein, wie beispielsweise die Sprache nicht richtig sprechen und andere Merkmale, die als nicht zugehörig gelesen werden.
Genau, so ein Begriff in der Forschung, den man dann häufig verwendet, ist der des Otherings oder zu Deutsch dann Veranderung. Also man liest die Person als irgendwie anders.
Also es geht um ein Kontrollverhalten, was so rassistische Vorstellungen innewohnt und bestimmte Menschen aufgrund von rassifizierten Merkmalen als in Ordnung und verdächtig einordnet und andere als verdächtig. Oftmals gibt es aber auch ein Zusammenkommen mit weiteren Ungleichheitsdimensionen, also Geschlecht, sozioökonomischen Status, Sexualität, vielleicht auch eine Behinderung oder inwiefern ist jemand der deutschen Sprache mächtig oder nicht. Man spricht ja hier auch von Intersektionalität, also es gibt verschiedene Ungleichheitsdimensionen und man könnte sich vorstellen, dass beispielsweise eine schwarze Frau andere Erfahrungen macht mit der Polizei als ein schwarzer Mann.
Also insgesamt geht es beim Racial Profiling darum, dass die Polizei kontrolliert aufgrund von phänotypischen Merkmalen und das heißt nichts anderes als dem Aussehen und nicht aufgrund von Verhalten. Aber das verstößt ganz klar gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, der nämlich heißt, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
In diesem Artikel 3 steht ja auch der Begriff Rasse. Es wird ja auch gerade auch viel diskutiert, inwiefern man das auch streichen sollte, denn es gibt keine Menschenrasse, aber es gibt rassistische Vorstellungen und rassifizierte Merkmale, die beispielsweise die Hautfarbe ausmachen.
Und hier gilt, glaube ich, wieder so ein soziologischer Grundsatz, dieses Thomas-Theorem. Wenn Menschen glauben, dass Dinge real sind, dann werden sie real in ihren Handlungen. Also da ein Großteil der Menschen davon ausgeht, dass es Rasse gibt, obwohl das überhaupt nicht biologisch oder anderweitig begründet werden kann, entstehen eben auch rassistische Handlungen, die dann Menschen benachteiligen.
Und bevor wir gleich ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, ein Hinweis, wenn wir Racial Profiling kritisieren, schon alleine, weil es gegen Artikel 3 Grundgesetz verstößt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man Profilen insgesamt bei der Polizei nicht tun sollte. Also man muss aus einer Kritik am Racial Profiling nicht unbedingt schließen, dass völlig zufällig kontrolliert wird. Das wäre natürlich auch möglich, dass man an bestimmten Orten sagt, wir kontrollieren jede fünfte Person, die wir sehen. Man kann aber auch durchaus auf bestimmte Merkmale gehen, die halt wirklich im Zusammenhang stehen mit der Straftat. Und die Hautfarbe steht nicht im Zusammenhang, in irgendeinem logischen Zusammenhang mit Straftaten, aber andere Merkmale vielleicht schon. Insofern kann das Profilen bei der Polizei auch effektiv und sinnvoll sein. Uns geht es vor allem jetzt um das Racial Profiling. Mit meinen Studierenden mache ich immer so ein kleines Gedankenexperiment, wenn die sich in ihren Beispielen, die sie so im Praktikum erlebt haben, unsicher sind, ist das jetzt eigentlich Racial Profiling oder nicht, weil beispielsweise eine schwarze Person betroffen war, dann sage ich immer, stellen Sie sich die gleiche Situation vor, der gleiche Ort, die gleiche Tageszeit, die Person hat die gleichen Sachen an, verhält sich genauso, nur die Hautfarbe ist anders. Also die Person ist weiß. Mhm. Würden Sie jetzt auch noch kontrollieren, wenn alles gleich wäre, außer die Hautfarbe? Und wenn man dann zum Schluss kommt, ja, dann sind es ja andere Merkmale, die dazu führen, dass jemand als verdächtig angesehen wird. Und wenn man zum Schluss kommt, nein, dann ist klar, es ist die Hautfarbe, die hier den entscheidenden Verdachtsmoment begründet hat. Und dann sprechen wir von Racial Profiling. Es gab hierzu mal ein Experiment an einem Flughafen in den USA, wo man zur Einreise, vor allem Drogenkontrolle, ging es dabei, Racial Profiling lange Zeit betrieben hat. Und dann hat man das ganz bewusst umgestellt, dass gesagt wurde, jetzt wird nur kontrolliert, wenn es wirklich Merkmale gibt, die auch damit in Zusammenhang stehen, dass jemand Drogen schmuggelt, also jemand verhält sich sehr auffällig, ist sehr angespannt, nervös. Und dabei hat sich gezeigt, dass dadurch weniger kontrolliert wird, es wurden weniger Leute rausgegriffen und die Trefferquote war höher. Also das waren dann wirklich eher die Merkmale, die auch wirklich mit den Straftaten in Zusammenhang stehen. Und ich finde, dieses Experiment ist auch ein Hinweis dafür, dass es bei der Ablehnung von Racial Profiling auch darum geht, Polizeiarbeit auch effizienter zu machen. Denn letztendlich ist Polizeiarbeit effektiver, wenn sie wirklich an den Merkmalen ansetzt, die auch mit Straftaten in Zusammenhang stehen.
Wir haben jetzt das Profiling recht ausschweifend erklärt. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zum Begriff Rassismus. Ist ja häufig so ein Triggerwort, wo Leute dann sagen, oh, ich bin aber nicht rassistisch, ich wirf mir das nicht vor. Aber Rassismus in einem analytischen Sinn meint nicht allein die intendierte Form, also das Absichtliche. Es geht nicht darum, dass jemand ein fest verankertes rassistisches Weltbild hat, sondern Rassismus in der Forschung wird so gesehen, dass es etwas ist, was in unserer Gesellschaft eben mit eingewoben ist. Wir alle tragen rassistisches Wissen in uns. Wir sind so sozialisiert worden.
Und wenn man sich noch nicht mit Rassismus beschäftigt hat, dann irritiert so etwas, glaube ich. Wir können das jetzt auch nicht in der Ausführlichkeit alles hier zusammenfassen. Aber das ist schon ein wichtiges Verständnis von Rassismus. Es kommt nicht auf die Intention und auf die Absicht an, sondern auf die Wirkung und den Gehalt einer Handlung. Also wenn ich jemanden auf den Fuß trete, dann tut das dem Menschen weh, egal ob ich das aus Versehen gemacht habe oder mit Absicht. Und dieses rassistische Wissen, was wir alle haben, womit wir sozialisiert wurden, auch das wurde ganz unbewusst uns vermittelt. Also die meisten, denke ich, haben nicht Eltern, die jetzt explizit kleine RassistInnen erziehen wollten. Aber wir reproduzieren halt bestimmte Stereotype, bestimmte Bilder, die wir haben. Und so kommt es, dass bestimmte rassistische Anschauungen sich auch immer weiter tragen, wenn man das nicht durchbricht und sich damit explizit auseinandersetzt, erkennt, in Frage stellt.
Rassismus ist also eine Struktur oder ein Prozess, der bestimmte Gruppierungen von Menschen auf Grundlage von tatsächlichen oder zugeschriebenen biologischen oder kulturellen Eigenschaften als wesensmäßig, also tatsächlich veranlagt, nicht änderbar, anders geartet und häufig eben auch als minderwertig beschreibt. Dann kommen da Begriffe ins Spiel wie eben Rassen oder ethnische Gruppen, die dann da unterteilt werden. In der Folge dienen diese Unterschiede dann dafür, dass man erklärt, dass Mitglieder dieser Gruppen vom Zugang zu materiellen und nicht materiellen Ressourcen ausgeschlossen werden.
Diese Beschreibung von Rassismus als eine Struktur ist auch immanent, dass wir das überall wiederfinden in unserer Gesellschaft. Also dass es nicht eine individuelle Einstellung von manchen Personen ist, sondern dass wir es in ganz vielen Bereichen finden, in der Bildung, in der Sprache und halt auch in Institutionen. Und dann spricht man von institutionellem Rassismus. Und das ist auch das, was wir bei der Polizei dann wiederum feststellen können. Das meint nicht, dass alle PolizistInnen rassistisch sind oder gar ein tief verankertes, rassistisches, menschenverachtendes Weltbild haben oder so. Das sind nicht Aussagen, die wir damit treffen wollen. Aber es gibt Rassismus auch auf einer institutionellen Ebene. Und das heißt, dass Rassismus in Institutionen teilweise wirkt, ohne dass es davon abhängig ist, nur alleine, wie die Einstellungen der Einzelnen sind. Und das ist zentral, auch wenn man Rassismus wirklich bekämpfen möchte, dass man auch diese institutionelle Ebene, die mit auch Rassismus transportiert, auch sieht und versteht. Ganz interessant fand ich bei Elmar Falani die Ausführungen dazu, welche Institutionen sich auch in bestimmten Merkmalen unterscheiden und damit auch eher anfällig sind, rassistisch zu wirken. Und er unterscheidet da bestimmte Merkmale. Zum einen, welche Funktion hat denn eigentlich die Institution? Spricht sie Recht? Soll sie Sicherheit und Ordnung herstellen? Ist sie für Bildung zuständig? Dann sind das so Bereiche, die auch eher anfällig sind, Rassismen zu reproduzieren und anzuwenden. Wie laufen die Prozesse ab in der Institution? Also sind es Prozesse, die mit einem erhöhten Risiko einhergehen, die dadurch auch eine Notwendigkeit haben, Personen zu kategorisieren, zu bewerten, zu selektieren, teilweise auch unter Zeitdruck? Das Personal, wer arbeitet eigentlich in diesen Institutionen? Also welche Qualifikationen liegen vor? Wie sensibel sind die Menschen, die in der Institution arbeiten, für verschiedene Lebenslage? Inwiefern kennen sie auch die Lebenssituation von benachteiligten Menschen? Oder auch wie divers ist eigentlich das Personal? Und auf der anderen Seite, mit wem hat die Institution zu tun? Sind es nur spezifische Gruppen oder ist es eigentlich die ganze Breite der Gesellschaft? Und zuletzt, wie sind die Rahmenbedingungen? Gibt es Handeln in Gefahrensituationen beispielsweise? Und Emma Falani kommt zu dem Schluss, dass die Polizei eigentlich alle Risiken vereint, die einen besonderen Nährboden bieten für Rassismus. Dazu kommt, sie ist auch wenig demokratisch aufgebaut, es gibt kaum externe Kontrollinstanzen und Polizei hat sehr viel Macht und sehr viele Befugnisse und muss in vielen Situationen sehr schnell entscheiden, ist jemand verdächtig oder nicht, ohne die Person ja erstmal kennenlernen zu können.
Gibt es denn nur das Racial Profiling oder gibt es andere mögliche Formen von Rassismus im polizeilichen Kontext? Zunächst mal könnte jede Form von Andersbehandlung aufgrund von zugeschriebenen ethnischen, kulturellen Merkmalen in unterschiedlichen Rahmen passieren. Es könnte sein, dass der Umgang mit ZeugInnen anders ist. Also die Frage, wie glaubwürdig betrachte ich jemanden? Wie gehe ich mit Tatverdächtigen um? Stichwort Festnahme, Verhör. Und dann aber eben, das ist der Stichwort Racial Profiling, inwiefern kommt es zu verdachtsunabhängigen Kontrollen?
Das darf die Polizei eigentlich nicht, verdachtsunabhängig zu kontrollieren, aber es gibt bestimmte Situationen, Orte, wo das erlaubt ist. Das sind bei den Landespolizeigesetzen die sogenannten gefährliche Orte. Da werden vorher bestimmte Orte in der Stadt als gefährliche Orte definiert, unter anderem, weil da es häufig zu Straftaten kommt. Und da darf verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Und beim Bundespolizeigesetz gibt es auch nochmal ganz besondere Regelungen der verdachtsunabhängigen Kontrolle, wo es vor allem auch darum geht, unerlaubte Einreise zu kontrollieren. Ein Paragraph, der sehr strittig ist, wo wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen.
Und auch im Rahmen von Kontrolldelikten kann Racial Profiling passieren. Drogenkriminalität ist ein klassisches Kontrolldelikt. Also nur wenn ich jemanden kontrolliere, finde ich auch Drogen. Wenn ich aber nur bestimmte Gruppen von Menschen kontrolliere, werde ich auch nur bei dieser Gruppe finden. Und dann wird es auch so eine Art von selbsterfüllender Prophezeiung. Ne? Ah, ich weiß, die sind es immer, dann sind die es auch immer, weil die anderen habe ich ja auch gar nicht kontrolliert. Ja. Auch die politische Schwerpunktsetzung spielt eine Rolle. Also führe ich Razzien immer in Shisha-Bars durch. Und finde dann immer in Shisha-Bars Dinge, aber ich habe sie nie im Brauhaus oder im Bierzelt durchgeführt. Dann habe ich da auch nichts gefunden.
Ja, die Ursachen sind auch nochmal ein Thema für sich, muss man sagen. Das ist selbstverständlich komplex. Man kann aber erstmal sagen, ursächlich für rassistisches Handeln sind Stereotype und rassistische Strukturen, also sind ja auch die Weltbilder, die Menschen haben, die Einstellungen. Einstellungsuntersuchungen bei der Polizei sind schwierig, aber es gibt eine aktuelle Befragung, wo fast alle Bundesländer beteiligt waren. Und da zeigt sich, dass die Verteilung von Einstellungen, die menschenverachtend sind, sehr ähnlich sind wie die Verteilung dieser Einstellung im Rest der Bevölkerung. Wie man das jetzt bewertet, kann man unterschiedlich sehen. Letztendlich ist es aus meiner Sicht schon bedenklich. Die Polizei sollte hier weniger menschenverachtende Einstellungen haben, also eine Institution mit so viel Befugnissen und so viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen in der Gesellschaft, sollte doch andere Einstellungen haben und da eine andere Sensibilität für haben. Es zeigen sich aber auch Besonderheiten, nämlich die Ablehnung von Musliminnen und Obdachlosen, die ist höher als im Rest der Bevölkerung. Letztendlich geht die Ursache auch dahingehend zurück auf die Wahrnehmung und Bewertung von Andersartigkeit, also wie bin ich da generell so eingestellt zu Lebenssituationen, die in meinen eigenen so fern sind. Und du hast es gerade schon gesagt, diese Gefahr der selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man halt bestimmte Bevölkerungsgruppen nur kontrolliert, dann findet man da auch eher was. Man erinnert sich auch eher an die Situation, wo man dann was gefunden hat. Das bleibt eher im Gedächtnis hängen als die Situation, wo man dann nichts gefunden hat. Und so funktioniert das im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung, dass man das Gefühl hat, man bestätigt ja auch seine Vorurteile immer wieder.
Du hast gerade schon kurz die rechtlichen Aspekte angesprochen. Diese verdachtsunabhängigen Kontrollen sind ja an manchen Orten möglich. Zum Beispiel nämlich Bundespolizeigesetz ist es möglich, in Zügen, also und Bahnhöfen zu kontrollieren, verdachtsunabhängig. Das ist sehr umstritten. Warum ist es überhaupt möglich? Weil man möchte, dass unerlaubte Einreise in Zügen unterbunden werden kann und deshalb soll eben jede Person kontrolliert werden können. Es gibt Rechtsprechungen, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen dazu kamen. Letztendlich ist der Vorwurf an diese Norm, dass sie quasi per se Racial Profiling ist. Aktuell wird das Bundespolizeigesetz überarbeitet und es wird auch im Bundestag diskutiert. Amnesty International kritisiert die Gesetzesinitiative. Es bleibt also abzuwarten, was sich da entwickelt.
Ja, wird vielleicht auch noch weiter überarbeitet. Inwiefern kommt nun Racial Profiling eigentlich überhaupt vor? Internationale Vergleichsstudien deuten darauf hin, dass auch in anderen Ländern die jeweiligen Minderheitsgruppen häufiger von der Polizei kontrolliert werden als die Menschen, die zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehören. Aus einer Studie aus dem Jahr 2023 zeigte sich hierbei für Deutschland, dass Personen, die angeben, als ausländisch wahrgenommen zu werden, zu 8% im letzten Jahr kontrolliert wurden. Deutsch wahrgenommene Personen wurden nur zu 4% kontrolliert. Eine repräsentative Studie, auch aus dem Jahr 2023, zeigt, dass 33% der schwarzen Menschen in Deutschland in den letzten 5 Jahren kontrolliert wurden und über die Hälfte empfand die letzte Kontrolle diskriminierend. Der Afrozensus aus Deutschland für 2020 zeigt, dass über die Hälfte der Befragten, 56,7%, in ihrem Leben schon einmal eine Polizeikontrolle erlebt haben, ohne dass ihnen selbst klar ist, was eigentlich der Grund dafür gewesen sein soll. Insofern haben wir verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gesehen werden, eher kontrolliert werden, dass Racial Profiling auch passiert.
Und welche Folgen hat das jetzt? Zum einen machen die Menschen, die aufgrund von Racial Profiling kontrolliert werden, immer wieder Diskriminierungserfahrungen. Es wird also immer wieder aktualisiert. Aha, ich werde so gelesen, als gehöre ich hier nicht dazu. Man verandert mich, man nimmt wahr, ich gehöre zu jemand anderem.
Ich glaube, das ist auch etwas, was man schon auch erstmal so ernst nehmen muss, dass das was macht. Ja. Häufig hört man ja den Einwand, naja, wenn man aber doch nichts zu verbergen hat, wie schlimm ist das dann, seinen Ausweis mal zu zeigen und seinen Rucksack aufzumachen? Aber das macht was mit den Menschen. Das ist immer wieder die Erfahrung, du bist anders, du bist vor allem auch verdächtig und führt auch zu einem Unsicherheitsgefühl. Also ich kenne schwarze Menschen, die sagen, sie würden nie ohne Personalausweis mal kurz rausgehen, um zum Kiosk zu gehen. Mhm. Also das zeigt auch, wie tief das auch präsent ist, so im Alltag, wenn man sich draußen aufhält und bewegt, dass man als verdächtig oft wahrgenommen wird.
Und sogar viel kleiner angesetzt, es unterbricht einfach den Alltag. Also wie häufig komme ich am Bahnhof total abgehetzt an, habe noch 2 Minuten, um diesen Zug zu kriegen. Wenn ich aber damit rechnen muss, dass ich kontrolliert werde, dann muss ich eigentlich immer mit 10 Minuten rechnen oder 15, die ich da einplanen muss. Sonst verpasse ich den Zug möglicherweise. Mhm. Die Situation selbst ist ja unfassbar unangenehm, weil immer wenn Polizei kontrolliert, schauen alle, die vorbeigehen, kurz. Und sie gucken sich natürlich auch die Personen an, die kontrolliert wird. Die eine Gruppe guckt jetzt vielleicht und denkt, aha, hier passiert gerade Racial Profiling, aber die andere Gruppe guckt wahrscheinlich und sagt, aha, da ist wahrscheinlich doch was los. Mhm. Also es ist auf allen Ebenen stigmatisierend und auch entwürdigend für die Menschen. Ja.
In der Kriminologie haben wir das Konzept des Labelings, was man auch hier anwenden kann. Ganz kurz gesagt besagt das, dass Leute auch aufgrund dessen, welches Bild sie vermittelt bekommen, wie sie von anderen gesehen werden, also wie so ein Label, was man auferlegt bekommt, dass sie das auch übernehmen, dass sie das übernehmen auch als ein Selbstbild irgendwann und sich ja nicht als zugehörig fühlen, als anders fühlen. Und solche Labeling-Prozesse können dann auch zu weiteren Verhaltensmustern führen.
Wenn man es jetzt ganz groß macht, dann kann man sagen, diese Formen von Ausgrenzung führen dazu, dass die Gesellschaft gespalten wird. In Menschen, die dazugehören und in Menschen, die nicht dazugehören. Und das hat dann alle Prozesse von Demokratiegefährdung über ja, rauer werdenden Austausch miteinander etc. Und in Bezug auf die Polizei, die hat auch ein eigenes Interesse daran, dass sie nicht als Organisation wahrgenommen wird, die Racial Profiling betreibt, weil jede Form von zu unrechtmäßig verübten Kontrollen lässt das Vertrauen in die Polizei sinken. Bei bestimmten Bevölkerungsgruppen sehen wir gar, dass sie die Polizei gar nicht als Ansprechpartnerin wahrnehmen, wenn sie selbst geschädigt von Straftaten werden und in diesen Gruppen dann die Anzeigewahrscheinlichkeit sehr viel geringer ist.
Und das ist einerseits natürlich ein Nachteil für die Leute, die davon betroffen sind, weil die gar nicht die Polizei so als Hilfsoption haben in gefährlichen Situationen, wie andere Menschen das haben. Aber es ist auch ein Problem für die Polizei, denn die ist ja ganz stark darauf angewiesen, die meisten Fälle, die die Polizei bearbeitet, bekommt sie durch Anzeige, dadurch, dass sie hinzugerufen wird, dass man ihr vertraut. Insofern ist das auch vor dem Hintergrund problematisch für die Polizeiarbeit. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass da Rassismus dahinter liegt, und zwar der Rassismus, der ganz weit verbreitet ist, der gar nicht intendiert, bewusst genutzt wird, sondern so in uns schlummert, dass da bestimmte institutionelle Faktoren eine Rolle spielen, die das beeinflussen und auch verstärken, dass in einer Institution wie der Polizei es auch eher zu rassistischem Verhalten kommt, dann finde ich, fühlt sich das erstmal auch ein bisschen ohnmächtig an in Bezug auf die Frage, was soll man dagegen denn jetzt eigentlich tun? Trotzdem gibt es ein paar Ideen, wie man dem begegnen kann. Und eine ganz konkrete Idee sind die sogenannten Kontrollquittungen. Kontrollquittungen meinen, dass wenn Menschen kontrolliert werden, sie wie so eine Art Quittung etwas schriftlich bekommen, wo drauf steht, wann sie kontrolliert wurden und was der Grund war und wo sie kontrolliert wurden. Das kann Racial Profiling nicht verhindern. Die Idee dabei ist aber, dass erstmal bewusster gemacht wird, auch für die Polizei, warum kontrollieren wir die Person jetzt eigentlich, weil das müssen wir gleich auf so einen Zettel schreiben. Ja. Und dass es für die Person, die davon betroffen ist, auch so eine Art Nachweis ist, dass sie auch mal zeigen können, hier, guck mal, ich wurde jetzt in den letzten Wochen dreimal kontrolliert. Und dass das die Sichtbarkeit von Racial Profiling etwas erhöht, auch wenn damit selbstverständlich nicht per se Racial Profiling festgehalten wird, aber dass doch die Betroffenen mehr Sichtbarkeit haben, mehr Nachweis auch von ihren Situationen und Polizei etwas sensibilisierter ist, wenn sie kontrollieren. Das gibt es bereits in Bremen. Allerdings muss man sagen, werden hier die Kontrollquittungen nicht standardmäßig ausgegeben, sondern nur auf Wunsch. Und da kann man sich auch fragen, wer denn wirklich noch dann den Mut hat, in der Situation jetzt auch noch so eine Kontrollquittung zu verlangen, wo man vielleicht einfach nur unbeschadet rauskommen möchte. Also das kann man kritisieren, ob es bei solchen Kontrollquittungen nicht auch sinnvoller wäre, dass die wirklich immer auszustellen sind. Und die Kontrollquittungen werden auch gerade bei der besagten Gesetzesinitiative des Bundespolizeigesetzes diskutiert. Da sind sie gerade drin vorgesehen. Mal sehen, wie das am Ende dann, wenn das Gesetz verabschiedet wird, aussieht.
Eine weitere Ansatzmöglichkeit wäre es, Beschwerdestellen zu schaffen. Es werden sich vielleicht die ein oder andere denken, die Polizei hat doch Beschwerdestellen. Ja, aber der Wunsch ist eigentlich der, dass diese Beschwerdestellen eben gerade nicht in der Polizei selbst verankert sein sollten, sondern dass sie in einer anderen Institution sein müssten. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich bin von, stell mal sonst mit einer Person vor, eine Person hat mich zu irgendwie beleidigt oder ähnliches und ich muss mich bei der Person darüber beschweren, ist das ja schwierig, denn ich denke mir, wird das wirklich neutral behandelt? Und auch wenn die Polizei eine Organisation ist mit ganz vielen Menschen, ist es trotzdem etwas, dass man das Gefühl hat, na, die gehören doch alle zusammen. Ist das jetzt wirklich, wird das unabhängig behandelt? Und auch möchte ich da mit denen überhaupt weiterhin in Kontakt treten? Deshalb ist eigentlich die Forderung die, dass es Beschwerdestellen außerhalb der Polizei geben müsste, an die man sich wenden könnte.
Die wirklich unabhängig sind, weil gerade ist es ja auch so, wenn in Dienstgruppen Vorfälle waren, dann ermittelt halt eine andere Dienstgruppe aus einer anderen Stadt, aber es ist ja alles doch noch sehr auf der kollegialen Ebene. Ferner die Thematisierung dessen, also die Sensibilisierung für Rassismus, etwas, was wir ja gesamtgesellschaftlich brauchen, das Auseinandersetzen damit, aber was gerade in solchen Institutionen ganz besonders gefragt ist, dass es Weiterbildung gibt, dass es Rassismuskritik gibt Und das nicht nur im Rahmen der Ausbildung, sondern auch berufsbegleitend. Also dass es da auch immer mal wieder Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, Supervisionsformate, wo man Vorgehen bespricht, sich austauscht. Also dass Rassismuskritik auch wirklich gelebt wird.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Ursachen von rassistischen Polizeikontrollen, dem sogenannten Racial Profiling, liegen zum einen in der tiefen Verankerung von rassistischen Vorstellungen in unserer Gesellschaft. Es gibt aber auch einige Merkmale der Institution Polizei, die rassistisches Handeln begünstigen und wahrscheinlicher machen als in anderen Kontexten. Die Person zu sein, die stärker als andere verdächtigt wird, kann zu einer Verunsicherung, zu Ängsten und zum Gefühl führen, dass man nicht dazugehört. Das bringt gegebenenfalls ein sinkendes Vertrauen in Staat und Polizei mit sich. Studien weisen darauf hin, dass in Deutschland Racial Profiling passiert. Es sind vielfältige strukturelle Veränderungen denkbar, um hier gegenzuwirken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.